Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview.
Ja, es gibt sie auch. Gute Nachrichten. Und es gibt einen Überbringer, Robert Habeck, heute Vormittag im Bundestag. Der Wirtschaftsminister hat zwei Zahlen in seinem Jahreswirtschaftsbericht, der da diskutiert wurde, nämlich einerseits die Inflationserwartung 2023. Wird die wohl nur noch bei 6% liegen? Nur noch. Und Wachstum, immerhin 0,2% werden erwartet für 2023. Und eigentlich ging die Regierung vom Schrumpfen aus, also von einer Rezession. Was sagt Habeck?
Was haben wir 2022 insgesamt gelernt? Dass Entschlossenheit, Verantwortungsbereitschaft, vielleicht altmodisch, Disziplin, politische Disziplin dazu führt, dass man Krisen bewältigen kann. Und mit der gleichen Entschlossenheit, mit der gleichen Disziplin, mit der gleichen Bereitschaft, Entscheidungen zu treffen, sollten wir 23 weiterarbeiten. Dann werden wir den Aufschwung klimaneutral organisieren in diesem Land. Dankeschön.
Robert Habeck, heute Morgen im Bundestag. Anders Feil ist bei mir. Ein Regisseur, der sich nicht nur, das ist ja schon deutlich geworden, mit Umweltfragen intensiv beschäftigt, sondern auch durchaus mit der Funktionsweise des Kapitalismus. Let Them Eat Money ist ein Stück, das ich von Ihnen sehen konnte im Deutschen Theater hier in Berlin. Herr Feil, Sie haben mir schon angedeutet, erstmal so eine grundsätzliche Frage und Infragestellung eigentlich dieser Wachstumskommata, die wir da immer so aufrufen.
Ja, also erstmal ist und bleibt es jetzt die Vorhersagen fürs kommende Jahr. Es ist Kaffeesatzleserei. Einfach deshalb, weil wir nicht genau wissen, wie dieser Krieg sich entwickelt, welche Lieferengpässe wir kriegen und so weiter. Und das zeigen auch Untersuchungen. Also ein britisches Magazin, The Economist, hat es mal genau betrachtet und hat von 2000 bis 2017 ermittelt. Und da kam raus, dass eben diese Vorhersagen meistens falsch sind oder eigentlich immer falsch sind. Also von daher kann man schon sagen Unsinn, weil sie abweichen von 0,6 bis 1,8 Prozentpunkte, was massiv ist. Also wenn wir jetzt ein Wirtschaftswachstum statt 0,2% von minus 0,4% oder umgekehrt sogar von über 2% bekämen, dann was bringt uns das? Ne? Ja. Trotzdem ist es natürlich interessant, einfach wie Menschen behaupten, sie wissen, was passiert. Also der Blick in die Glaskugel. Ich würde es bloß nicht allzu ernst nehmen im Sinne von 1:1. So passiert es.
Ich finde ja faszinierend bei dem Thema, wie die Nachricht vom Wachstum immer erstmal, so habe ich es ja auch angesprochen am Anfang, immer erstmal als gute Nachricht wahrgenommen wird. Ne? Gerade wenn wir in der Krise stecken, so nach dem Motto, bloß erstmal rauswachsen aus der Krise und dann kümmern wir uns wieder um die Probleme.
Und ja, und das, ich glaube, das Hauptproblem ist, dass wir einerseits wissen, ich erinnere jetzt an Montreal, an die Artenschutzkonferenz, Biodiversität, die große Herausforderung, und alle sagen und alle wissen, wir müssen Klimaschutz zusammendenken mit dem Artensterben, mit dem großen Herausforderungen von Biodiversität. Und das wird aber im Bruttoinlandsprodukt, also sozusagen dem Wachstumsparameter, wo eben Dienstleistungen und Waren erfasst werden, wie viel haben wir, das wird alles nicht erfasst. Das heißt, wir hatten vorher über den Bauer gesprochen, der ein Moor eben nicht trockenlegt, sondern weiter bewässert. Dann sinkt bei dem ja erstmal die Produktivität. Mhm. Ja, also Bruttoinlandsprodukt in dem Sinne reduziert sich, weil dieses Moor nicht bewässert wird oder jetzt wieder bewässert wird. Und interessanterweise müsste man eigentlich das im Bruttoinlandsprodukt ganz neu skalieren. Man müsste erstmal, und da gibt es ja Initiativen, weltweit erfassen, was nützt uns eigentlich, wenn wir ein bestimmtes Land nicht bebauen, ja, wenn wir es sich selbst überlassen, was scheinbar unproduktiv ist, aber in der mittel- und langfristigen Wirkung massivst produktiv wird. Und das muss sich endlich im Bruttoinlandsprodukt oder generell in diesen Wirtschaftsprognosen niederschlagen, sonst ist das, was in Montreal da schön beschlossen wird, alles Makulatur, weil es weggewischt wird von einem Wachstumsgedanken, und der muss neu gedacht werden, produktiv gedacht
werden.
Das
ist ja auch die Grundfrage, die da einige immer wieder aufwerfen. Nachhaltiges Wachstum, ist das überhaupt möglich? Also Ulrike Herrmann von der Taz würde wahrscheinlich jetzt an dieser Stelle sagen, wir lügen uns in die Tasche.
Also es ist eine gigantische Herausforderung, weil wir viel zu wenig nachhaltige, sprich grüne Energie im Moment haben. Und die Frage ist, ist dieser Wettlauf zu schaffen, weil wir eben so wenig Zeit haben? Also ich weiß, Ulrike Herrmann argumentiert, dass wir es mit den gegenwärtigen Mitteln schaffen müssen, und die reichen de facto nicht aus. Und deshalb sagt sie, können wir und müssen schrumpfen. Ich gucke mir und habe da sozusagen zwei Seelen in meiner Brust. Also ich gucke mir gerade intensiv an, wo es technologische Lösungen gibt, die vielversprechend sind, die auch kurzfristig vielleicht den großen Hebel bringen könnten. Also zum Beispiel, geben wir ein Beispiel, Geothermie. Wenn wir unter 5 Kilometer bohren könnten und das relativ kostengünstig, haben wir in Mengen, weil die Erde da eine Hitze hat, wo wir sofort Elektrizität und auch Wärme in riesigen Mengen, also ungefähr würde das noch 55.000 Jahre reichen, was die Erde im Moment braucht an Primärenergie. Das heißt, da ist ein wahnsinniges Potenzial, aber da wird viel zu wenig geforscht, da wird viel zu wenig investiert. Und ich glaube, eines der großen Probleme ist eigentlich, dass wir auf diesem Erdball viel zu viel Geld haben, aber das Geld nicht da ankommt, wo es gebraucht wird. Nämlich genau in dieser Forschung und diese Technologien jetzt kurzfristig skalierbar zu machen. Das heißt, dass sie eben nicht nur hier und da in einem kleinen Modellversuch funktioniert, sondern dann auch großflächig angewendet werden kann. Und das wird verschlafen.
Aber ich teile gerade heute Ihren Optimismus, auch wenn ich auf diese Zahlen schaue, weil ja auch in diesen Zahlen, auch wenn Sie jetzt erstmal nach der altmodischen Methode Wachstum messen, ja auch eins zeigen, die unglaubliche Dynamik und das unglaubliche Tempo des Wirtschaftssystems und von Unternehmen. Also wir haben eine Großkrise, die ja das gesamte deutsche Wirtschaftsmodell komplett in Frage gestellt hat. Nämlich erstens, dass wir immer billige Energie kriegen, tendenziell aus dem Osten. Und zweitens, dass wir unsere Produkte in die ganze Welt verkaufen können, ohne große Probleme. Beides ist durch die letzten beiden großen Krisen massiv in Frage gestellt worden. Und wir sehen eine Wirtschaft, die unglaublich schnell anpassungsfähig ist, da offenbar neue Wege findet. Wäre schön halt, wenn diese Energie eben auch genau in diese Fragen geht, die Sie gerade beschrieben haben.
Ja, ich glaube, also um den kleinen Wermutstropfen dann doch wieder mal reinzuschütten, ich glaube, dass wir einfach in den letzten 20 Jahren durch eine falsche Politik diese Anreize für die Wirtschaft eben keine Planungssicherheit gegeben haben, dass wir viel früher hätten umsteuern können in die Elektromobilität, um da konkurrenzfähig zu werden und zu bleiben. Nur als ein Beispiel, dass genau diese technologischen Entwicklungen eben woanders viel schneller und besser vorangetrieben wurden, dass wir ganz viel verschlafen haben, weil wir eben, siehe Automobilindustrie, ganz massiv auf kurzfristiges Denken gesetzt haben, wo eben die Industrie alle Vierteljahre für die Investoren Jahresberichte vorlegen muss. Da wird eben viel Geld verdient mit den Dreckschleudern, also sprich im Premium-Segment SUV. Und darauf hat die Politik auch gesetzt, euch geht's gut, also schreiten wir da nicht ein, ist doch alles wunderbar, aber keine Perspektive über die nächsten 5 Jahre hinaus. Und ich glaube, dass das Maßgabe ist, dass in der Wirtschaft gibt es ja durchaus gute Ansätze und das muss jetzt politisch flankiert werden, auch mit sehr viel Geld.